Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit
Benita Goodman,
Tobias Waniek
und Florian Schwarz. Benita, wir waren lange nicht auf Sendung, mehrere Monate nicht, aber es hat einen Hintergrund. Du hast auf der Insel gelebt, du warst dort.
Ich war auf der Insel aber nicht so lange, wie wir jetzt nicht auf Sendung waren. Davor waren andere, waren wir anderweitig verhindert. Aber ich war immerhin jetzt einen Monat auf der Insel.
Und wie hat sich's angefühlt?
Es war schön. Es war schön, mal wieder so lange da zu sein. Und ich war natürlich in detektivischer Mission. Ich habe dem Land auf den Puls gefühlt. Mhm. Ich war zwar nur in London und im Süden von England, aber dieser Region des Landes habe ich auf den Puls gefühlt.
Und wir sind sehr gespannt.
Wie geht's dem Organismus Großbritannien?
Ja, also hat schon noch einen Puls, das Land.
Hat schon noch einen Puls.
Ja. Also, ja, was kann ich euch berichten?
Keine Blutleere in den Gesichtern?
Nee, keine Blutleere in den Gesichtern. Also ich fand ja schon seit längerem, dass sich die Stimmung da schon so ein bisschen bedrückt ist, beziehungsweise die Leute eben das Thema natürlich weiträumig umschiffen. Weil jeder eigentlich weiß, dass es eine verheerende Entscheidung war. Und deswegen spricht man am liebsten gar nicht mehr darüber. Das Land hat sich inzwischen mehr auf royale Sachen kapriziert. Mm. Und ich meine, wie sicher unsere Hörer auch mitgekriegt haben, ist das Königshaus sehr schwer gebeutelt von Krankheit.
Ja.
Und in der Zeit, in der ich da war, spielten sich da die Hauptdramen ab.
Aha, wirklich, also.
Ja, wirklich.
Wow. Also das war die Hauptgesprächsthemen sind das was wir hier ja auch mitbekommen haben.
Da hilft auch Photoshop dann
Photoshop-Gate.
Also es war so, dass man ja schon lange oder die Engländer lange spekulierten, wo eigentlich Kate überhaupt ist. Weil seitdem man gehört hatte, sie hatte diese schwere Operation und so, war sie einfach verschwunden und man sah sie nicht mehr. Und dann wurde also die Spekulation immer lauter. Und als ich nach London kam, Anfang März, war also das Hauptthema, dass wahrscheinlich, vielleicht ist sie schon gar nicht mehr in England oder William und Kate haben sich schon getrennt, weil William wahrscheinlich seine Mätresse geschwängert hat, nämlich eine Lady Rose Hanbury, heißt sie, glaube ich, oder heißt sie anders, aber egal. Jedenfalls sollte es seine Mätresse sein und die hätte er geschwängert und deswegen sei Kate jetzt hätte ihn eben verlassen oder sie sei im Verlies oder im Tower of London.
Davon haben wir gar nichts mitbekommen.
Nee. Also, ja, das war also ein Riesenthema. Natürlich mehr so in den sozialen Medien unter Hashtag Where's Kate und Hashtag William und so weiter. Und das war schon natürlich so ein bisschen albern. Und in diese Spekulation rein platzte dann das Osterfoto der Familie, wo eben Kate und die drei Kinder, das hat man hier wahrscheinlich ja auch dann gesehen.
Das haben wir gesehen.
Mhm. Ja, ein tolles Foto. Ein
schönes Foto.
Ja. Wo sie da alle ganz glücklich saßen. Und
falschen Händen.
Und sie wünschen allen einen schönen, es war Muttertag, glaube ich. Ah, ja. War es Ostern und Muttertag, es war irgendwie alles zusammen.
Ja, Muttertag war es, glaube ich. Ja.
Sie wünschen also alle schöne Ostern oder schönen Muttertag. Und dann natürlich kurz drauf, okay, dieses Foto ist ja total gefotoshoppt hinten und vorne, das stimmt ja nicht. Und es war ja dann auch so. Und das war natürlich ein absolutes verheerendes Kommunikationsdesaster, weil dann ging es erst richtig los. Hm. Was ist das? Und jetzt ist es alles gefälscht und ich weiß nicht, sind Reptilienmenschen. Und am nächsten Tag kam dann ein Statement von Catherine selber. Also es tut ihr leid, sie hat da so rumgepfuscht mit dem Photoshop und dann hat sie so mit CX unterschrieben. Ich glaube, das war auch auf Twitter oder auf X. Ja. Also C, ihr Anfangsbuchstabe, und dann so ein kleines X, das ist wie so ein Küsschen. Ja? Ah. So. Und dann war natürlich so, ging die Spekulation nochmal weiter, weil niemals würde sie mit CX unterschreiben und außerdem niemals würde der Palast erlauben, dass sie da selber am Photoshop rumfummelt und dann da so ein...
Viel zu gefährlich, ja, der Photoshop.
Und dann noch in diese Diskussionskammer, wo alle schon mit der Mätresse hantieren und so. Naja.
Ja, ist da was dran an der Mätresse? Also ich meine im Sinne von Geschichte.
Das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil als ich das letzte Mal William sprach, hat er mir davon nichts erzählt. Er war wirklich stumm. Aber, also ich kann euch jetzt erzählen, dass ich genau in dieser Zeit, also noch bevor Kate dann ihr Statement veröffentlicht hat, wo sie dann öffentlich gemacht hat, dass sie eben eine Krebserkrankung hat, da habe ich mich getroffen mit zwei Freunden in einem wahnsinnig exklusiven Club. Die Engländer lieben ja ihre Clubs. Whites und Reform Club und Travelers Club und so weiter. Die sind alle im St. James's und Pall Mall, also in der Mitte von London, in den feinsten Gegenden sind diese Clubs. Und da, oder Garrick und solche Clubs, da ist man eben Mitglied, wenn man was Besonderes ist. Und da wird natürlich gemauschelt und da wird irgendwie gemütlich im Uhrensessel gesessen und Zeitung gelesen. Und da gibt es ein
dicker Teppich, holzvertäfelt.
Alles genau so. Mhm. Und da gibt es so ein Essen wie in der Schulkantine, damit sich alle wohlfühlen und so weiter. Ja. Und,
toll. Was heißt das denn? Schulkantine.
Ja,
das,
ja, Würstel und Kartoffeln.
Vor Jamie Oliver.
So war das zumindest früher, weil das also muss man sich ja vorstellen.
Mit, Pommes.
So oder? Ungefähr. Ja. Und weißt du, so Steak and Kidney Pudding und irgendwie so klumpigen Custards mit irgendwie Spotted Dick und solchen Sachen. Und man muss sich das ja vorstellen, als die Clubkultur kommt auch eben durch diese ganze englische Tradition der Internate. Und Internate, Militärclubs, das sind alles so Institutionen, in denen fühlt man sich eben aufgehoben und man fühlt sich zu Hause und man ist unter sich. Und da gibt es einen Club, der heißt Boodles und der ist extrem fein. Der ist, weiß nicht, in Mitte des 18. Jahrhunderts gegründet worden und heißt Boodles nach dem ersten Butler, der da irgendwie arbeitete. Nicht etwa nach irgendwie dem Gründer oder so, sondern nach dem Butler. Und dieser Club ist nur für Männer. Das gibt es immer noch.
Hast du dich verkleidet?
Nee, der ist nur für Männer, aber obwohl das eben eigentlich nicht mehr legal ist. Also, weil du musst wegen Gleichberechtigung und Gleichsetzung darf man eigentlich
zum
keine
Glück,
rein.
Ja. Aber das waren doch irgendwelche blöden EU-Gesetze, die man jetzt wegschmeißen.
Ja, wahrscheinlich. Wirklich saublöde EU-Gesetze. Eigentlich ist es nicht mehr erlaubt, aber Boodles ist nur für Männer. Und kurz davor war komischerweise zwei Tage vorher im Guardian ein Riesenartikel über einen anderen Club, der ist Garrick. Der ist auch nur für Männer und der ist sehr bekannt. Und da war eben im Guardian eine Riesenenthüllung, also nur Männer und die mauscheln da und Frauen sind eben ausgeschlossen aus auch geschäftlich und Beziehungen pflegen, das geht alles nicht. Aber Boodles wurde nicht erwähnt, weil der ist viel kleiner und eben dezenter. Und Boodles ist also in St. James's, ganz nah beim St. James's Palast und der eine Mensch, den ich da traf, sind zwei, also er ist ein ehemaliger Kollege von mir und der andere ist auch ein ehemaliger Kollege, mit dem ich immer noch befreundet bin. Dieser eine ist eben Mitglied bei Boodles und mittwochs darf man Damen mitbringen, aber nur, ins Basement. Ich dachte schon, vielleicht ist das nur für Prostituierte oder so, aber nein, das ist also für Damen, dürfen nur runter. Ich habe gesagt, was würde denn passieren, wenn ich jetzt in den ersten Stock gehe und mich da so umschaue?
Ja.
Dann hat er gesagt, gut, das könnten wir nicht verhindern, weil es ist eben,
du bist ja ein freier
an sich erlaubt,
Mensch.
Theoretisch, grundsätzlich, aber er würde halt dann demnächst aus dem Club ausgeschlossen, wenn jemand den er da mitbringt.
Ah ja.
So eine entsetzliche Sache macht, wieder hochzugehen, habe ich natürlich dann nicht gemacht. Na, jedenfalls habe ich mit den beiden da so wahnsinnig einen komischen Abend verbracht, sehr, sehr lustig und sehr feuchtfröhlich, weil die Engländer trinken ja wie die Wahnsinnigen. Das ist mir wieder so aufgefallen.
Ist es so,
gerade.
Oder? Also, das hält das Land zusammen.
Das hält das Land zusammen. Also ich so ein Glas Champagner, ich bin schon willenlos. Ja, und die fangen da erst dann an, an Champagner und dann eine Flasche Rotwein. Alle Rotweine heißen Claret in diesen Clubs. Egal, was du bestellst, ein Rotwein ist immer ein Claret.
Claret? Was heißt das übersetzt?
Ja, das weiß ich auch nicht, was sie sich darunter vorstellen. Das soll irgendwas Französisches wahrscheinlich sein.
Claret.
Ein Claret, ja.
Claret. Je ne sais pas. Aber inhaltlich, was kommt dann praktisch durch die lockere Zunge dann alles da zum Vorschein?
Zum Vorschein. Zum Beispiel, also Thema, weil dieser Freund von mir, der arbeitete früher für, als er noch Prinz Charles war, war er dessen Umweltbeauftragter. Und Prinz Charles ist ja ein Freund der Umwelt.
Ja.
Also Bennett, mein Freund Bennett hat wirkliche Insights into the Royal Family. Und der sagte, ich meine, man kann es glaube ich für möglich halten, aber es sei durchaus möglich, dass tatsächlich Kate mit diesem Foto rumgefummelt hat, weil man weiß, sie fotografiert viel, das macht sie oft. Mhm. Und wenn ja auch regelmäßig Fotos veröffentlicht, die sie gemacht hat.
Ach.
Und wahrscheinlich hat sie halt am Photoshop gefummelt und die Public Relations Office ihres Palasts hat es einfach so rausgegeben. Woraufhin ich sage, das kann doch nicht sein. Also ich meine, das ist doch deren Aufgabe, auf sowas aufzupassen. Wenn da ja, die trauen sich dann eventuell auch nicht zu sagen, das hast du aber zu schlecht gefotoshoppt oder so. Also er fand, das hätte schon sein können, dass sie es einfach falsch gemacht hat.
Okay.
Und so versehen. Ich glaube es nicht so ganz. Es war auf jeden Fall mal die falsche Strategie.
Profi macht, wenn es ein Profi macht, also muss ja irgendein Amateur
gemacht haben. Aber was war denn überhaupt die Idee des Veränderns dieses Fotos? Wäre sie ohne Haare drauf gewesen? Nein, wegen Chemo?
Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie das überhaupt erst zusammengebastelt.
Ja, aber vielleicht sieht sie ja tatsächlich momentan nicht so präsentabel aus. Und
sie ist viel schmaler und blasser als auf diesem... Aber auch die Kinder waren ja irgendwie, ich weiß.
Das ist schon irgendwie komisch, weil das ist natürlich klar, dass es Spekulationen gibt, weil letztlich, wenn sie nur ein bisschen blasser und schmaler ist, das kann man ja mit Photoshop ja dann relativ einfach, ohne das Bild zu zerstören, ja machen. Aber jetzt ein altes Bild einzusetzen in ein, oder aus mehreren alten Bildern bestehendes Bild, das ist ja
ich verstehe das viel auch schwieriger überhaupt nicht.
Und mit Perspektiven, vor allem mit Händen, mit Hintergründen und so weiter. Da waren ja einige Fehler.
Es war ein Fehlersuchbild. Also ein PR-Desaster ersten Ranges war es auf jeden Fall. Und dann, während ich da mit Bennett und Fergus in Bootles war, war das gerade im vollen Schwunge, die ganze Spekulation und dann eben jetzt erst recht, also da ist ja gar nichts mehr. Und dann, ich glaube, 2-3 Tage später kam ihr Video.
Und da habe ich ja noch einen Fehler entdeckt in dem Video und weiß nicht, das würde mich interessieren, ob da auch drüber gesprochen wurde. Man sieht sie ja da auf so einer Parkbank sitzen. Im Hintergrund ist eine blühende Landschaft, also Frühlingsblumen und das bewegt sich nicht. Also es war einfach ein Bild. Ja. Sie saß also nicht in irgendeinem Garten, es kann nicht im Freien
darüber
gewesen sein.
Darüber wurde auch gesprochen.
Ja.
Online wurde darüber gesprochen. Mhm. Okay. Also nachdem sich vorher natürlich das auch dann die Presse doch schon, wie ich fand, immer Kate ziemlich in Ruhe gelassen hat, diese ganze Spekulation war mehr online und natürlich schon auch ein bisschen so in der Daily Mail und so, da alle beteiligt hatten an der Spekulation und dann kam dieses Video, wo sie ihm sagte, ich habe Krebs und so weiter. Danach war also in der Presse wieder, also es ist ja furchtbar, man muss diese arme Frau mal alleine lassen, die muss man in Ruhe wieder genesen können. Und seitdem, also ich jetzt in England war aber auch ziemlich Ruhe.
Also man war hat Ruhe, wirklich dran gehalten.
Und jetzt bis zum heutigen Tag.
Also ich habe jetzt, wahrscheinlich geht es online in den Tiefen des Internets natürlich weiter. Aber so auch in der Presse liest man jetzt eigentlich gerade nichts.
Sind die Royals alle Reptilienmenschen oder?
Ja, das ist natürlich, da muss man halt die Leute fragen, die sich da auskennen, die zwischen den Zeilen lesen.
Ja, das stimmt. Da muss man natürlich auch so ein bisschen mehr Skills haben, einfach um an die richtigen Informationen ranzukommen.
So ein Schäfchen sein, was
alles klappt. Aber die müssen wir beim Königshaus noch weiter bleiben, denn das waren wir waren Photoshop, wir waren Krebs, wir waren Mätresse, ist für uns tatsächlich neu.
Ja.
Weil das heißt ja auch nochmal in der Thronfolge vielleicht irgendwie.
Könnte sich was
dann nochmal was ändern. Jetzt ist aber die Frage von den Reptilienmenschen zu Regierungsmitgliedern.
Ja, das sind auch alles Reptilienmenschen.
Fängt ja mit R auch an, ist kein Zufall.
Wieso denn, wenn es der Rishi oder die Regierung?
Auch noch auch dazu, viele Rs.
Vom Rishi hört man aber auch relativ wenig, also jetzt hier auf dem Festland.
Wie hast du das wahrgenommen da? Wird das Land noch regiert?
Der Rishi, der... ich wollte noch kurz was zu Bootles sagen.
Ja,
was
bitte unbedingt.
Was die lockeren Zungen da...
Unbedingt.
Nämlich, Bennett sagte zu mir dann irgendwann, okay, ich soll versprechen, dass ich ganz ruhig bleibe und tief durchatme und so, wenn er mir jetzt gleich was sagt. Und dann hat er gesagt, hier in diesem Club wurde Brexit sozusagen konzipiert und geschmiedet von verschiedenen halt wirklich erzkonservativen, also konservativ ist ja eigentlich nicht der richtige Ausdruck, aber halt... irgendwie gearteten Mitgliedern des Establishment. Und ich war jetzt da nicht weiter erschüttert drüber, weil es war relativ offensichtlich. Wobei Bennett selber ist zum Beispiel interessant. Das ist natürlich ist es ein Tory, aber was man einen sogenannten One-Nation-Tory nennt, also die sozusagen traditioneller Tory. Und für den ist, also er hasst Brexit, er findet es furchtbar, er hat auch nicht dafür gestimmt, er hat dagegen Wahlkampf sozusagen gemacht oder dagegen, wie sagt man, canvassed, I don't know. Anyway, also mein Deutsch ist auch jetzt schon wieder sehr schlecht.
Du hast ja lange gelebt dort.
Ja, es ist so lange in the London, das war einfach schlimm, ja.
Aber musst du jetzt, ist ja auch wieder ganz gut, jetzt, dass du ein bisschen wieder reinkommst.
Ja, ist für mich gut, ein bisschen wieder üben, das Deutsch ist für mich auch wichtig jetzt hier mit euch. Jedenfalls, es findet erst ganz schlimm, ich habe gesagt, was ist denn jetzt mit dir, weil jemand wie du, ich meine, diese Leute können nicht Labour wählen, das ist denen quasi genetisch, das schaffen die nicht.
Da kriegen die Krätze.
Nee, nicht Krätze. Das ist außerhalb jeglicher Vorstellungswelt, weil das auch natürlich so eine, dieses starre Klassendenken, was doch schon noch auch viel herrscht, ja, das geht nicht. Er sagt, was machst du denn jetzt? Wen wählst du denn? Weil das ist ja für dich, deine Partei ist ja eigentlich weg. Und das hat er auch gesagt, das ist für ihn wirklich richtig, richtig schwierig. Und er hofft sozusagen, die Tories kommen irgendwann wieder in ein anderes Fahrwasser, aber er weiß auch nicht, wie er damit umgehen soll. Aber es gibt doch auch
noch so eine Art FDP.
Ja, aber die sind so unsichtbar. Die sind wirklich unsichtbar.
Nennen die sich auch Liberals?
Ja, die Liberals, ja.
The Liberal Democrats. Wie viel Prozent haben die ungefähr in England?
Ich glaube, die haben zurzeit,
deutlich mehr als die FDP, aber trotzdem
8%. Ach so, doch. Ah, immerhin. Ja, ja. Ah, okay.
Das ist auch nicht schwierig. Also sie sind wirklich, Parteivorsitzende heißt Ed Davey, das ist eigentlich ein wirklich interessanter und beeindruckender Mensch, aber irgendwie charismatisch, hat das nicht so drauf und von denen wird eigentlich überhaupt nicht gesprochen. Mhm. Kommen eigentlich gar nicht vor. Jedenfalls interessant fand ich nur, also dass dieser Mensch eben auch Mitglied bei Boodles und obwohl in diesem Club auch der Brexit ausgehackt wurde oder mit ausgehackt, sind da eben auch solche Mitglieder wie er, die wirklich halt ehrliche Konservative sozusagen sind und mit dem Brexit und dem ganzen und dieser neuen Ausrichtung nichts anfangen können. Und zu der neuen Ausrichtung, das kommen wir zu Rishi, gehört ja die ganze Ausländerfeindlichkeit oder diese Anti-Immigrationsrhetorik, die wir hier ja auch stark haben. Viele sagen auch, der Brexit war ja an sich ein Referendum über Immigration und die ganze Immigration wurde dazu benutzt, die Leute dazu zu bringen, für den Brexit zu wählen oder zu stimmen. Und Rishi Sunak, der plagt sich eben nach wie vor mit seinen Ruanda-Plänen rum.
Und, das sind diese Abschiebeflüge, die direkt
von England nach Ruanda sein sollen, ja, weil in Ruanda wird dann das Asylverfahren eröffnet und entschieden, wobei eben Ruanda schon längst inzwischen gesagt hat, nee, also das ist inzwischen so illegal aufgestellt, da machen sie selber nicht mehr mit, das geht nicht, also internationales Recht wird da gebrochen, obwohl ja das Parlament oder mit einer knappen Mehrheit, glaube ich, einen Gesetzesentwurf entschieden hat, der sagt, nee, es ist einfach legal, obwohl es illegal ist, es sollte legal sein, so wie beim Spielen, das sollte jetzt legal sein. Und Ruanda hat gesagt, nee, das sind die Leute, also das machen wir nicht mit. Es ist ja sowieso, wie wir ja schon öfter besprochen haben, eine reine Augenwischerei und performative Politik,
es ändert ja nichts dran, dass es ja hier jetzt auch genau dieses Modell ja plötzlich ganz als hervorragendes Modell gepriesen wird. Und noch nie in irgendeiner Talkshow habe ich noch nie gehört, dass man jemand fragt, was ist eigentlich Ruanda für ein Land? Gar nicht mal unbedingt politisch gesehen, sondern von der Größe. Ruanda ist so groß wie Hessen. Mhm. Das ist jetzt schon das dichtest besiedelte Land in Afrika. Mhm. Die haben gar nicht so viel Platz. Es geht ja hier, eigentlich soll es ja hier um viele, sehr viele Migranten gehen, die dort dann hinverfrachtet werden. Das ist aber schon rein technisch gar nicht möglich. Also,
die wollen die auch gar nicht haben.
Das ist Showpolitik.
Das ist reine Showpolitik. Und das Absurde ist, dass diese reine Showpolitik, also die Tories oder vor allem Rishi Sunak verfolgt, weil es klappt ja nicht, es funktioniert nicht. Und immer noch rechter werdende Flügel der Partei hackt dann natürlich drauf rum und sagt, Rishi ist zu schlapp und wir müssen jetzt endlich mal sofort aus dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte austreten, was mit dem Austritt aus der EU nicht passiert ist, weil es ist ja kein EU-Organ, sondern ein völlig un-EU-iges Organ, sondern im Gegenteil, der Menschengerichtshof ist ja auch wirklich sehr wegweisend von den Engländern konzipiert worden nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Vorstellung, dass die da austreten, damit sie irgendjemand nach Ruanda abschieben, ist so absurd. Aber das wird natürlich jetzt immer gefordert, schon länger vor allem von den sehr weit Rechten. Das ist das eine. Dann hat er so verschiedene Unterfraktionen in seiner Partei. Zum Beispiel, wir erinnern uns, Liz Truss.
Ja.
Die Frau ist nämlich also frei von jeder Selbsterkenntnis und Scham. Also sie tingelt durch die Welt und durch die Pubs und so mit ihrem, sie hat, glaube ich, ein Buch geschrieben, mit ihrer Ansicht, wie eben die Konservativen sich zu verhalten hätten und ihre Politik und ihre Ideen sind eben hervorragend. Nur das linksversiffte Establishment, nämlich die Banken und so weiter, waren dagegen. Und die Hedgefondsmanager und ja, so, die ja so linksversifft sind.
Linke Bazillen,
ja. Die waren dagegen und haben das eben ihre tollen Ideen zunichte gemacht, aber sie gibt nicht auf und sie macht weiter. Und dann gibt es so verschiedene andere Mitglieder des Kabinetts, die mehr oder weniger offen gegen ihn lavieren. Und es, als während ich jetzt gerade da war, sah es kurzzeitig so aus, als würden die Tories tatsächlich nochmal einen neuen Leadership Contest eröffnen. Also
einen was?
Einen Leadership Contest, also einen neuen Parteivorsitzenden und damit Premierminister wieder sozusagen intern bestimmen zu lassen, wie ja auch schon Liz Truss und Rishi Sunak sind ja beide nie gewählt worden. Mhm. Die sind ja einfach ernannt worden.
Wer war eigentlich überhaupt die letzte
Ich glaube, Theresa May. Johnson natürlich.
Johnson, ja, ja klar. Und dann Johnson. Und danach.
Und dann Truss und dann Sunak. Und
Sunak, ja.
Und beide, also Truss und Sunak, sind nicht gewählt worden, sondern, wie das bei den Tories eben ist, von den Mitgliedern bestimmt worden. Das sind also irgendwie so 120.000 alte weiße Männer sozusagen, die das dann bestimmen. Ja. Und jetzt fragte man sich, sind die wirklich so wahnsinnig und machen noch einen Leadership Contest, um dem Land dann den nächsten ungewählten Premierminister vorzusetzen. Das hat sich wohl so ein bisschen beruhigt, aber man sieht eben, es ist überhaupt keine Ruhe. Es ist gar keine Ruhe drin, sondern es ist ein dauernde, nervöses Gezucke. Und dieses Jahr ist ja Wahljahr. Und Rishi Sunak als Premierminister darf er den Wahltermin setzen. Und an sich müsste er ihn dringend längst gesetzt haben, weil das Land ächzt und stöhnt unter, es muss endlich mal irgendwie, müssen hier diese verschiedenen Knoten platzen. Es muss was, diese Leute müssen raus aus der Regierung. Im Moment sind die Voraussagen, dass die Tories unter 100 Sitze hätten, wenn jetzt eine Wahl wäre. Das ist also ein wirklich riesiger Verlust.
Wie viel haben Sie jetzt?
Glaube ich, über 400 Sitze.
Oh, also das ist sehr.
Ja, und auch zum Beispiel stark, Wahlkreise wie selbst der von Rishi Sunak und so. Es könnte sein, dass diese Leute, ich meine, ich glaube, dass der sowieso danach aus der Politik ausscheidet, aber diese Leute nicht mehr gewählt werden, auch Kabinettsmitglieder und so jetzt im Moment. Das ist alles möglich. Aber er hat dann, alle waren schon in Hab-Acht-Stellung Anfang März oder Mitte März und jetzt wird er sicher sagen, jetzt kommt die Wahl im Mai. Aber er hat gesagt, nein, die Wahl kommt nicht im Mai und sie wird wahrscheinlich erst im Oktober stattfinden.
Was bedeutet das?
Ja, man weiß nicht, worauf er wartet, auf ein Wunder.
Ha.
Die Labour stehen sehr hoch in den Umfragen, vielleicht wartet er, dass die endlich einen Riesenfehler machen.
Und erwartet er sicher vielleicht auch auf die Europawahl.
Vielleicht wartet er auf die Europawahl, aber die dürfen doch die Engländer gar nicht mitwählen.
Nee, aber das könnte ja auch nochmal so ein Signal sein. Also man erwartet ja einen starken Rechtsruck und das würde ja wieder die bestärken sozusagen, dass man sagt, ja, schau mal, auch in Europa.
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil wie gesagt.
Pflegt man unsere Politik.
Ja, ich glaube, vielleicht warten sie drauf. Ich glaube es nicht. Ich habe auch vorhin das Wort Europawahl ist keinmal gefallen,
das spielt keine
die
Rolle.
Die wissen das überhaupt nicht. Sagen wir mal, der durchschnittliche Engländer wusste sowieso nie irgendwas über die EU und selbst heute wissen die meisten noch viel zu wenig und selbst die Leute, die wirklich beteiligt waren am Brexit und wie zum Beispiel Jacob Rees-Mogg, der jetzt gerade wieder sich gemeldet hat und gesagt, also es wäre doch wirklich lächerlich und es sei überhaupt kein Grund, warum man nicht beste Konditionen aushandeln könnte mit der EU für verschiedene Dinge und das andere einfach weglassen und das sind die immer noch nicht verstanden, dass das eben nicht geht, weil das ist nicht die EU, so funktioniert die nicht. Also es ist immer noch eine extreme sozusagen Inselschau, man schaut immer nur auf sich, man vergisst, dass es ja einen Verhandlungspartner an der anderen Seite des Tisches gibt, der unter Umständen auch gar keine Lust hat, sich nochmal mit einem an den Tisch zu setzen, wenn man noch in einer solchen Verdrängungsphase des Prozesses ist und noch nicht weitergekommen ist.
Irgendwie wirkt so ein bisschen kolonial immer noch, oder dass man nur das, was einem zugutekommt.
Ja, oder dass man natürlich selbstverständlich bestimmt, was was gemacht wird oder nicht. Und jetzt haben sie haben verschiedenste Sachen, die man merkt, also wie auch hier, es ist alles viel teurer geworden, aber ich fand es da nochmal wirklich extremer.
Ach so.
Und jetzt, Ende April, fängt es nämlich auch an, dass auch die englische Seite sozusagen Waren, die von Europa nach England kommen, prüft. Also nach Großbritannien, weil es war ja so, dass immer nur die EU wirklich diese ganzen Warenprüfungen gemacht hat, weil die Engländer oder die Briten hatten weder das Personal noch die Zeit und auch wussten, okay, wenn sie das jetzt einführen, dann wird alles noch viel teurer. Ja. Ne? Und das muss aber jetzt sein und das wird jetzt ab, ich glaube, 30. April ist der letzte Tag, wo die Waren noch vom Kontinent sozusagen frei nach Großbritannien reinkommen, aber ab 1. Mai wird eben viel, nicht alles, aber viele Sachen werden dann wirklich auch geprüft. So.
Okay.
Und das, man nimmt an, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, das wird mindestens 33 Millionen Pfund im Jahr extra kosten. Also einfach diese Vorgänge.
Infrastruktur. Ja.
Und dann, und es wird natürlich eben alles auch wieder nochmal teurer
machen, ja, ne? Ja. Worunter ächzt und stöhnt das Land noch, weil du das vorher gesagt hast, dass dringend auch die Wahlen stattfinden müssten?
Ja, es ächzt und stöhnt unter einer Regierung, die einfach nicht mehr handlungsfähig ist. Also die sich sozusagen im Kreis dreht um sozusagen so performativen Blödsinn wie Ruanda, die natürlich irgendwie nicht weiterkommt, was auch die wirtschaftliche Problematik angeht, weil wegen Brexit oder diesem harten Brexit. Und dann gibt es dann immer manchmal so ein Aufbäumen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, es war ein NATO-Gipfel vor kurzem. Und ja, da war auch David Cameron, der ja der Außenminister ist, von dem jetzt alle sagen, na ja, also der macht eigentlich eine ganz gute Figur als Außenminister. Irgendwie vergisst man, dass er für dieses ganze Brexit-Desaster eigentlich mit sehr hauptverantwortlich ist. Und er war beim NATO-Gipfel und dann hat er so ein Video gemacht. Das war auf Twitter auch und auch in anderen Pressestellen zu sehen, wo er sagt, okay, meine Aufgabe ist jetzt, komme aus dem Meeting raus, bis ich beim Auto bin, zu erklären, was wir eigentlich hier machen, was die nächsten Schritte sind. Und das kann er wirklich super. Also er spricht frei, er geht und sagt, okay, wir haben uns getroffen, die verschiedenen Außenminister, und wir haben dies und jenes besprochen. Und unser Support für die Ukraine ist, also der ist absolut felsenfest, und wir haben solche und solche Hilfen beschlossen. Was ist das Nächste? Das Nächste ist, ich spreche mit Speaker Johnson, also Speaker Johnson in Amerika, der republikanische Sprecher.
Ah, ja.
Die Republikaner blockieren ja jede jegliche Ukraine-Hilfe. Also Donald Trump blockiert es via Speaker Johnson. Also ich meine, das sind Zustände. Und das Nächste ist, ich spreche mit Speaker Johnson und wir machen klar, dass die Amerikaner auch mitziehen und so. Und das Video wurde hochgelobt, auch in England von Tory-Nicht-Freunden und Cameron-Skeptiker haben gesagt, also man muss sagen, das kann er. Und dann wurde auch wieder gesagt, naja, im Gegensatz zu unserem deutschen Pastoralen, also auch wenn Habeck sehr gut spricht, aber er steht halt immer so da und spricht so ganz ernsthaft. Der Engländer macht es halt locker. Aber jetzt hat sich rausgestellt, David Cameron wurde nicht mal vorgelassen bei Speaker Johnson.
Ah.
Ich meine, das ist nämlich die Realität
eines
Post-Brexit-Englands. Sie sind einfach, no one gives a shit.
Aha. Ja.
Es ist mal, Leute, ich meine,
kam gar nicht rein.
Bedeutungslosigkeit.
Inzwischen ist die ganzen Trade-Talks mit Kanada sind total, die sind beendet erstmal. Hier ist überhaupt nichts weiter bewegt. Trade-Talks mit Amerika gibt es überhaupt nicht, noch gar nicht. Also alles, was sozusagen noch Tolles kommen sollte.
Aber Chlorhühner dürfen auch noch nicht kommen.
Chlorhühner, weiß ich gar nicht.
Haben sich doch alle schon so drauf gefreut.
Was auf jeden Fall da ist, ist das Lamm aus Neuseeland und aus Australien, weil da haben wir ja auch Liz Truss einen tollen Trade-Deal, was eben heißt, dass jedes englische Lämmchen kostet ungefähr das Fünffache von so einem australischen eingeschipperten Hormonlamm.
Außer Osterlämmer natürlich.
Ja. Also nee, das habe ich gesehen.
Aus Teig.
Aus Dough. Teiglämmer. Mhm.
Du, aber jetzt mal, um in unsere letzten 2-3 Minuten einzusteigen, Prognose bei Kate, weiß man da was über tatsächlich...
Man weiß ja nichts, also sie hat ja auch nicht gesagt, welche Art von Krebserkrankung sie hat, da gibt es ja viele, also ich weiß nicht, ich habe mich eigentlich gewundert, weil ich dachte, okay, nach diesem ganzen Debakel wäre es eigentlich besser gewesen, sie hätten wirklich reinen Tisch gemacht und gesagt, ich habe diese Erkrankung und so.
Ja. Und da ist die Prognose so und so, genau.
Und muss nämlich keine Prognose sagen, aber weil jetzt natürlich, was hat sie eigentlich für Krebs? Ich meine, es geht ja eigentlich uns alle überhaupt nichts an, was sie für eine Krankheit hat, aber andererseits ist sie halt eine Person.
Und das Kind von der Mätresse, wann soll das geboren werden?
Ja, da habe ich jetzt nichts mehr drüber gehört.
Okay. Also Neuwahlen dieses Jahr wahrscheinlich noch?
Ja, nicht nur wahrscheinlich, oder? Sicher.
Auf jeden Fall müssen, stimmt, steht jetzt drin, nur Termin steht nicht fest.
Die müssen, und die Frage ist halt, was macht Labour? Macht Labour noch große Fehler in der Zwischenzeit? Weil natürlich die ganze Nahe Osten-Problematik, die spielt natürlich in England auch stark mit. Also es gibt unheimlich viele Proteste, auch zum Teil relativ heftige Proteste von, also vielen natürlich Muslimen, die in England leben, wobei in Deutschland übrigens mehr Muslime leben als in England, das weiß nur keiner. Aber jedenfalls, die machen da, und auch nicht nur Muslime, sondern andere Leute, die eben finden, so geht's einfach nicht, haben da eine starke öffentliche Stimme. Die Regierung Sunak ist natürlich also wie Cameron schon sagte, nein, wir unterstützen nicht nur die Ukraine, wir unterstützen auch Israel, auch wenn natürlich wir jetzt finden, so geht's nicht. Ja, aber es ist halt wie für alle Länder ein unheimlicher Balanceakt. Aber das spielt auch rein. Die Labour-Partei muss da unheimlich aufpassen, weil die ja letztes Mal schon unheimlich gestolpert sind über Vorwürfe, Antisemitismusvorwürfe in ihrer Partei, also von jüdischen Parteimitgliedern, die gesagt haben, wir werden hier also kaltgestellt und schlecht behandelt und überhaupt gibt ja auch eine linke antisemitische Tradition und so. Das ist alles eine ungute Gemengelage und Keir Starmer versucht da möglichst nichts zu sagen und genauso wie er zum Brexit nichts sagt. Nichts.
Einfach gar nichts.
Und weil wir.
Ja.
Das ist ja der USP von diesem Podcast.
Und ich habe neulich gehört, es gab eine Umfrage in einer dieser Wahlkreise, die früher immer Labour gewählt haben und dann für Boris Johnson, und also für Brexit gestimmt haben und dann für Boris Johnson, obwohl sie immer über Jahrzehnte nur Labour. Und da wurde an den Türen gefragt, was möchten Sie eigentlich, was die Kandidaten jetzt mal ansprechen an Themen? Und das meistgenannte Thema war Brexit.
Ah.
Und das ist doch interessant, weil es wird immer gesagt, die Leute wollen darüber nicht reden, die wollen das nicht mehr hören.
Also more than an elephant in the room.
It's a massive elephant in the room, würde ich mal sagen.
Ja.
Und da werden wir noch viel drüber sprechen.
Und uns geht es eben nicht aus. Das ist eigentlich unsere Legitimation. Wir könnten vielleicht irgendeinen Fonds anzapfen von der EU, der diesen Podcast vielleicht stimmt unterstützt. Eigentlich.
Ja, es wäre vielleicht mal eine Möglichkeit. Ich schaue mal, ob ich ein paar Formulare runterladen kann nachher.
Mhm.
Und dann sehen wir mal.
EU-Bürokratie sollte ja auch seit Edmund Stoiber doch eingedämpft werden.
Das ist ja ganz natürlich. Anderes Thema. Da müssen wir dann auch mal drüber sprechen.
Aber du fährst irgendwann auf jeden Fall wieder hin und du hast trotzdem diese 4 Wochen das Land auf irgendeine Art, trotzdem hat es immer noch viel Liebenswertes für dich.
Ja, aber natürlich, das ist herrlich liebenswert und nicht nur liebenswert, das ist, London ist natürlich trotzdem, egal was passiert, London ist immer, es tanzt und boomt und entwickelt sich unheimlich, hat sich so verändert in vieler Hinsicht und es ist unheimlich inspirierend dort zu sein und es ist frei und es macht Spaß und es ist toll. Es ist deswegen auch schon wieder noch trauriger, dass sie uns verlassen haben.
Ah, und wird nach deinem Besuch jetzt im Pudelsclub Frauen zugelassen?
Ich fürchte, da muss ich mindestens noch 2-3 Mal mehr öfter erscheinen, dass diese
grundsätzlich
entscheiden. Ich meine, die sind seit 1759 oder so frauenfrei.
Ja, aber deine Protégés werden ja wahrscheinlich jetzt rausgeschmissen aus dem.
Das könnte sein, denn nur der eine ist ja Mitglied, der andere ist ja
spätestens auch noch Mitglied. Nachdem dieser Podcast veröffentlicht ist. Weil der ja blitzschnell auch auf Englisch übersetzt werden kann.
Natürlich.
Mit ganzen Programmen.
Mit KI.
Ja, toll. Spannend mal wieder, so ein Update. Danke
Zeit
dir.
Unsere Zeit ist zu Ende und wir haben ja noch irgendeinen Cliffhanger fürs nächste Mal. Hast du irgendwas vergessen?
Ich habe sicher irgendwas. Ein
Cliffhanger von Dover?
In Dover war ich gar nicht. Ich war nur in Kent neben Atomkraftwerk.
Ah, schön. Ja, über sowas können wir auch mal sprechen.
Also ich kann euch über das ländliche, Kent ist übrigens absolutes Brexit-Heartland. Da kann ich natürlich auch noch ein bisschen was erzählen.
Das ist aber doch jetzt ein Parkplatz, habe ich gedacht.
Ja, den Parkplatz, den habe ich noch nicht gesehen, aber es scheint ja ziemlich groß zu
gehen. Wegen Verzollung.
Ja, aus dem All.
Ah ja.
Das ist ein riesiger Parkplatz. Wurde einfach, die Hälfte von Kent wurde asphaltiert. Und glaub, liniert, damit die Lastwagen sich da was aufstellen. Gut, dann machen wir jetzt mal hier einen Cut und freuen uns schon auf die nächste Folge.
Ja, wunderbar.
Vielen Dank, Benita.
Bitte. Vielen Dank.
Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.